Can I adjust?
Der Porté hat kontrolliert.
Ja, recht so, ne?
Ja, natürlich.
Na, ganz herzlichen Dank, dass du wieder gekommen bist. Als alte Bekannte, nicht?
Du hast recht, alte.
Über Leben und Liebe heute sprechen. Also über Liebe und Leben, weiß nicht, wie die Reihenfolge ist. Ich habe nur von der Agnes gehört, dass du da in der Corona-Zeit ein Buch geschrieben hast. Ich glaube, wir hören da was darüber.
Ach, sowas tut sich verbreiten.
Danke, der Agnes, vielleicht so für die Vorbereitung. Und für die Organisation, ne? Das ist ganz wichtig. Und da ist sie eine
die
sehr
treue. Aber die Werbung hat nichts genutzt.
Sie hat mir eine Anregung geliefert. Wir werden
muss ich
das
sagen, die Katharina ist nämlich, ich habe nämlich gesehen, wie sie steht und jeden, ich habe mir gedacht, dieses Persönliche, jedem das in die Hand zu geben, muss doch mehr Wirkung haben als in Herrn Neuss, wo das auf dem Plakat ist.
Wir werden das im nächsten PGR wahrscheinlich auch anders verteilen, wie du sagst.
Ich weiß es nicht.
Aber wir sehen das eher, die Zusammenlegung der Pfarren als Chance. Schauen wir mal, wie sich
das
wirklich
Das bringt auch nichts, glaube ich. Wir haben das bekannt, auch in den anderen Pfarren des Bezirks.
Ja, in der Großstadt Pfarre, das ist ja mein Credo, ist es schwierig, weil die Konkurrenz prinzipiell sehr groß ist, das ist klar. Es ist ja kein Landpfarre, keine Gemeinde, wo das Angebot nicht so groß ist. Ne?
Also wenn ich am Land einen Vortrag bei uns in der Pfarre habe, ist immer der Saal voll für die 50er. Aber da ist auch nichts los, bitte, außer Fernsehen nichts.
Gut, aber für uns bist du trotzdem ein Highlight. Deswegen danke dir.
Okay. Ich danke fürs Kommen und ich danke auch für die Einladung und für die liebe Vorbereitung. Aber Wasser tut's mir einschenken. Sei so lieb.
Das ist ein Lapsus, ne? Das muss nicht schon passieren.
Ich darf nicht so viel, sonst muss ich dann gleich wieder reden. Und zwar war Folgendes, beim ersten Lockdown, das war 19 im März oder so, und da bin ich 2,5 Monate keinen Schritt außer Haus gegangen. Ich war nur zu Hause, weil damals war das noch ganz anders, man hat noch nicht gewusst, man hat sich Bescheid gewusst und so weiter. Also ich war jedenfalls 2,5 Monate zu Hause. Und da hat es mich sehr gereizt, dieses Buch zu schreiben. Und zwar, die ersten zwei Kapitel sind rein psychologische Kapitel. Das erste Kapitel, warte mal, jetzt zeige ich das. Das erste heißt Illusionen, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema für Menschen. Ich bin seit 40 Jahren Psychotherapeutin und sehe, dass die Illusionen verhindern, zu leben, aber da kommen wir dann dazu hin. Und die Illusionen, ich sage immer, Illusionen sind die Seifenblasen des Teufels. Er verführt uns mit schillernden Dingen, um nachher, wenn wir eine fallen, höhnisch zu lachen und sich zu freuen. Und glauben Sie mir, nicht nur der Teufel, alle Menschen, die in negativem Einfluss sind, sind unbarmherzig. Ich weiß, dass ich habe genug Schulungen in Großkonzernen gemacht. Leute, die zum Beispiel schlecht führen, sind oft innen unsicher und außen sind sie beinhart unbarmherzig und mobben sogar ihre eigenen Leute. Ich könnte Ihnen einige Beispiele erzählen. Also die ersten zwei Kapitel und nachher, wissen Sie, ich glaube ja an eine Führung von oben. Nachher habe ich plötzlich bin ich abgesprungen vom Psychologischen und der ursprüngliche Titel hat geheißen Irrtümer in der katholischen Kirche. Und ich habe das Rohmanuskript zuerst einmal dem Prälat Fürnsinn gegeben, mit dem ich schon 14, 20 Jahre zusammenarbeite. Habe ich gesagt, ich lese das durch, Maximilian, hat er gesagt, ich gebe dir das zurück, aber bibelgerecht ist das nicht. Aber der Maximilian ist schon ein bisschen theologisch, ein bisschen und so weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, na ja, gib es dem Karl Engelmann, der ist ja der Berater von Schönborn Und da habe ich gesagt, geh, lest doch das durch. Der Maximilian hat gesagt, es ist nicht bibelgerecht. Nach einer Woche gibt er mir so gesagt, der Anneliese, das ist das Beste, was ich seit 10 Jahren gelesen habe. Aber bitte änder den Titel von der Kirchen. Und jetzt habe ich nicht gesagt, die Irrtümer der katholischen Kirche, sondern die katholische Kirche, weltweit, aber herzenseng. Also, und da kommen dann wirklich, also ich war entsetzt, was man, wie man uns noch beigebracht hat, Maria, dann gibt es ein Kapitel Liebe und Leben, Spiritualität und dann Liebe als Grundlage des Lebens. Und zwar, jetzt in der Corona-Zeit, wir sind in einer Gesellschaft, die männlich dominiert ist, seit ungefähr 8000 Jahren. Und zwar, seit es den Pflug gibt, hat der Mann die Macht an sich gerissen, und zwar deshalb, weil er den Pflug führen kann, aber die Frau, wenn sie schwanger ist, geht das nicht. Jetzt hat er die ganze Ackerbau, alles hat er übernommen. Früher hat er gejagt und war wochenlang weg, was eigentlich schön ist, bei manchen. Aber dann ist er sesshaft geworden und sie hat sich um die Kinder und um die alten Leute und um die Viecher gekümmert, damit sie das in Höhlen oder in kleinen Karten gelebt, wo immer das Feuer gebrannt hat, brennen musste. Und da haben die Frauen aufgepasst. Und zwar sage ich Ihnen etwas. Wir haben dieses Aufpassen und dieses ununterbrochen 3, 4 Sachen gleichzeitig schauen, das liegt uns im Blut, das haben wir seit 20.000 Jahren gespeichert. Die Männer sind jagen gegangen. Und beim Jagen ist es so, dass die ganze Gruppe ein Viech und möglichst ein großes, damit man viel zu essen hat im Winter, ein Viech zusammentreibt und dann haben sie ja nur Pfeil und Bogen gehabt. Sie haben einen Schuss gehabt, mehr nicht, sonst ist das Viech weg gewesen. Und sie mussten das Viech dort treffen, möglichst da an der Schlagader, wo es sofort geblutet hat und sofort dann umgesunken ist. Also die Männer haben sich immer auf einen Punkt konzentriert. Das machen sie heute auch noch. Wenn ich meinen beiden Männern zu Hause sage, sagt sie, jetzt muss ich das machen, ich kann das nicht machen. Ich muss jetzt in die Geschirrspülmaschine zurück. Du kannst ja trotzdem denken dabei. Hast das Hirn ausgeschaltet? Geht nicht. Und zwar, schauen Sie einmal, wenn Sie in der Nacht Auto fahren. Wir Frauen tun uns schwer, in der Nacht Auto zu fahren, weil wir sehen außer dem Lichtkegel noch alles, was links und rechts ist. Es könnte ja ein Viech einer kommen und so weiter. Die Männer fahren mindestens 20 Stundenkilometer schneller, weil sie nur den Kegel sehen. Die sehen auf der Seite nichts. Also hier ist in der Wahrnehmung eine völlig unterschiedliche Sache. Das ist mir nur so eingefallen, weil ich euch so gesehen habe. Jedenfalls habe ich dann im Hauptteil waren die ersten 2 Kapitel. Das erste Kapitel heißt Illusionen und ich sagte schon, ich finde Illusionen sind die Seifenblasen des Teufels. Und zwar warum? Es ist so, wir haben unterschiedliche Illusionen. Wir haben andere Illusionen in der Kindheit, in der Jugend, im Erwachsenen und im Alter. Und zwar, ich schreibe da über mich, wie ich mit 17 Jahre alt war, habe ich folgende Illusion gehabt. Ich wollte einen Körper haben wie ein Model. Ist nicht gegangen, bin ich erst nachher drauf gekommen, bin ich viel zu klein, viel zu brat. Ich habe solche Hüften, gebärfreudige Hüften und bin klar und blatt war ja einer. Also das war nichts, aber, und das werde ich euch zeigen, von den Illusionen bleibt, wenn man sie transformiert, eine Kraft über. Man kann, das Ziel ist dann nicht mehr, ich werde ein Model, weil ich habe Ich habe von dir ein Model bekommen. Ich habe sie gefragt und habe sie gebeten, wie meine Sekretärin weg war, habe ich gesagt, hast du nicht jemand? Hat gesagt, ja, ich habe jemand. Und kommt eine Frau, meldet sich an, kommt herein, denke ich mir, ich brauche kein Model, ich brauche nicht zum Arbeiten. Nur die Sophia ist ein wirklicher Schatz und arbeitet, aber jedes Mal, wenn ich sie anschaue, ans 80, Oliver, wie groß bist du? 1,85. Wie groß ist die Sophia? 1,78, glaube ich. So schlank und naja, jedenfalls, das war meine, und diese Illusion, man kann diese Illusion verändern, indem man die Ziele verändert. Ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt 82 und schaue noch immer gar nicht so alt und gutselig aus, wie normalerweise, ich sage immer, meine katholischen Mumien. Naja, ich habe da ein paar. Es ist so, dass man sich verändert. Ich erzähle euch jetzt noch etwas. Ich war, der Konrad hat ich habe ein Symposium gemacht, wo Ärzte, Psychotherapeuten und Heiler zusammenarbeiten und da hat der Konrad die Patronanz übernommen. Das war unsere Patrone. Und dann hat er gesagt, und früher war der Patrone der Hans-Peter Heiselsteiner. Und ich habe ja immer den, ich wäre etwas vom Heiligen Geist, ich sage euch, Heiliger Geist ist super. Ich sage dem Heiligen Geist, du, ich brauche nicht 5.000, ich brauche 8.000. Bitte programmier den Dings auf 8.000. Und dann vergiss ja immer dann, was ich gesagt habe. Komme ich zum Konrad, sagt er, na, du bist sicher blöd. Sag ich, ja, ich will ein Geld. Sagt er, was hat er denn der Haselsteiner gegeben? Habe ich gesagt, 5.000. Hat er gesagt, na, was willst du? Ich habe gesagt, 8.000. Sagt er, hast. Ich habe nur so geschaut. Ich habe gedacht, Heiliger Geist, danke. Er war nämlich, er ist einer, der ja Salzsäure sprüht. Und bin ich dann von dem Vormittag, wo ich bei ihm war, bin ich dann mit dem Taxi ins Büro gefahren. Ziemlich langer Weg. Und wir fahren, der Taxler, wir fahren Richtung Schwarzenbergplatz und da ist Stau und da ist rot. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Ich gebe die Maske herunter, sage ich, schauen Sie mich an und sagen Sie mir, wie alt ich bin, aber bitte nicht schwindeln. Ehrlich sein. Er drückt herum und sagt, nein, ja. Mir ist das so unangenehm. Wissen Sie, ich glaube, Sie sind schon 65. Habe ich natürlich wahnsinnig gelacht, habe ich gesagt, ich bin 85, mein lieber Herr. 82. Sagt, das gibt's nicht. Wie machen Sie das? Sage ich, erstens einmal Humor und zweitens, ich tue jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. Und ich habe nicht gesehen, dass der vorne den Koran liegen gehabt hat. Der nimmt den Koran, haut auf den Koran drauf und sagt, endlich hat gläubige Christin, was wir gelacht haben. Also, man kann also verändern die Dinge. Und die Illusionen, die ich dann gehabt habe, ich wollte Wissenschaftlerin werden. Und den Intellekt eines Wissenschaftlers haben. Das ist schon besser gelungen. Ich war dann 4 Jahre in einer Wissenschaftsgruppe der Studie Internationale Analysen und habe dort auch federführende Arbeiten gemacht, die in ganz Europa bekannt wurden in der Epidemiologie. Und aber dann hat sich es anders ergeben. Und dann wollte ich eine Seele wie eine Heilige haben. Und das ist am raschesten weggegangen. Also ich habe mir dann gedacht, naja, also je älter sie werden. Und es ist so wichtig, wenn man jung ist, glaubt man noch, man ist gut. Und wenn man unbewusst ist und wenn man nicht sich führen lässt von oben. Wir sind alle mies, grauslich und jeder von uns hat einen Mörder in sich. Und wenn ich habe das zum Beispiel bei den, ich habe 30 Jahre die Priester geschult, habe ich gesagt, ihr habt auch einen Mörder in euch. Ich habe gesagt, nein, wir sind so heilig, so wie Schmornseite. Stellt euch einmal vor, ihr steht in einer Ecke und es sind lauter Palästinenser, kleine Palästinenserkinder um euch und ihr wisst, jetzt kommt ein Israeli herein mit einer Pumpgun und der schießt die. Wer ist schneller? Und ihr habt auch eine Pumpgun. Ihr oder er? Also die war schneller, ich hätte ihn sofort erschießen. Und sie sagt, ja, du hast recht. Es gibt Situationen in unserem Leben, die uns Wut machen. Und wir haben leider in der katholischen Kirche gelernt, negative Gefühle nicht zuzulassen und runterzuschlucken. Die gären wie ein Gärteig unten. Und die werden immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann einmal platzt man dann heraus und dann verletzt man. Und zwar tödlich. Es ist immer gut, vorher die Dinge auszusprechen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, negative Dinge, wenn man jemand hat, der zuhört und diese negativen Gefühle akzeptiert. Ich habe jetzt eine Meditationsgruppe, da schaue ich immer, wo kommt denn das her? Wo kommt diese Blockade her? Wo kommt die Wut her? Es kann sein, dass sie schon von Kindheit an war. Es kann sein, dass sie später gemobbt wurden. Es kann sein, dass sie später eine negative Erfahrung gehabt hat, die sich so tief eingebrannt hat, dass sie ganz unsicher werden. Und Unsicherheit ist wirklich ganz arg. Da kriegt man, wenn einem jemand angreift, innerlich automatisch den Impuls der Wut. Wut ist eine Möglichkeit, Aggression und sich zu wehren, um zu kämpfen. Wir sind auch da, um zu kämpfen. Und zwar, ich werde euch dann das bei der Trinität zeigen, wie das geht, aber es ist wichtig, dass man diese negativen Dinge rauslässt. Und das nächste Kapitel, das andere lesen Sie ja selber. Und das nächste Kapitel ist die Wurzeln des Bösen. Und die Wurzeln des Bösen, und zwar, ich habe etwas ganz Tolles gelesen, die Engel geben uns Kraft, die Teufel die Entwicklungsrichtung. Und es gibt noch einen schönen Spruch, die Engel sind satt und die Teufel bedürftig. Da möchte ich euch ein Beispiel erzählen. Ich war bei einem Seminar eines Priesters in Oberösterreich und da haben wir auch Rollenspiele gemacht. Und da haben wir das Rollenspiel mit dem, Hiob gemacht, das Spiel mit Hiob. Und der Hiob war ein bisschen ein Krimineller, aber der hat dann so einen Wandel angehabt und Gottvater ist so ganz oben gesessen und Gottvater war ein mir unsympathischer Blader und Zimbabler. Und der ist da oben gesessen, wenn man denkt, man habe der Gottvater. Und dann war die Familie da, die Freunde da und so weiter. Und die Rolle des Teufels war unbesetzt. Jetzt habe ich aber rote Leggings angehabt. Da habe ich gesagt, Teuf drauf, bin ich der Teufel. Und habe gespürt, und das war irrsinnig beeindruckend, im Rollenspiel ändert sie sich völlig. Es bleibt nichts mehr von ihrem Wesen über. Der Gott gespielt hat, hat eine Großartigkeit und eine Herrlichkeit ausgeübt. Das war unwahrscheinlich. Er war wirklich. Und ich habe gespürt, dass Teufel die Verbindung von Gott zu Hiob, und das war Liebe. Und ich bin rasend geworden vor Eifersucht und Wut. Und ich bin zum Hiob hingegangen und gesagt, ich habe noch geschlagen. Und alle, die von ihrem Vater geschlagen worden sind, die zugeschaut haben, haben gesagt, Anneliese, tu das nicht, mein Vater hat mich ausgeschlagen. Und ich habe den Hiob geschlagen und habe gesagt, warte nur. Jetzt sind deine Leute auf der Autobahn und ich inszeniere, jetzt kommt gerade ein großer Bus und sie fahren hinein und alle sind tot. Deine Frau ist tot und deine Kinder sind tot und alle sind tot. Und da habe ich mir gedacht, na ja, da wird er sagen, lieber Gott, wie kannst du das zulassen? Nichts vor. Die Liebe war weiterhin da. Ich habe so eine Wut bekommen, dass ich gesagt habe, na warte mal. du sollst auf dem ganzen Körper nur Eiterbeulen haben und du sollst stinken und es sollen alle deine Freunde weggehen und du sollst ganz allein sein. Und habe gedacht, na jetzt wird es ja sein, ne? Jetzt wird es zerbrechen. Diese Spur war immer noch da. Die Liebe, sie hat dann auch hier die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes war da und hat den gehalten. Und wissen Sie, was mir dann passiert ist? Ich habe noch nie in meinem Leben, und ich habe viel Schmerzen erleidet, ich habe eine depressive Tochter gehabt und so weiter, die sich umbringen wollte und einen depressiven Mann und so weiter. Ich habe viel mitgemacht. Aber so einen Schmerz, ich bin zusammengebrochen und habe geweint. Weil ich gewusst habe, die Grausamkeit der Bösen ist eigentlich die Sehnsucht nach Liebe. Ich habe einen Patienten, der ist gekommen, weil er ein Buch von mir gelesen hat, hat er gesagt, ich komme zu Ihnen. Und ich mache ja immer, ich bin eine der wenigen Psychotherapeutinnen, die Psychotherapie mit Spiritualität verbinden. Also ich mache immer so innere Bilder. Und immer, jeder kriegt einen Schutzengel hinter sich und ich spüre dann, wenn der Schutzengel die Hände auf die Schultern gibt, spüre ich, wo in den Chakren eine Blockade ist. Ich kann genau nach dem diagnostizieren, was denn fehlt. Also, der kommt und sagt, also machen Sie die Augen zu, ich werde dann einen Schutzengel, sagt der Schutzengel, ich bin ungläubig, und ich will keinen Schutzengel und so weiter, sage ich, das ist mir scheißegal. Sie setzen sich hin und Sie kriegen den Schutzengel, ob Sie wollen oder nicht. Oh, ich bin ja wahnsinnig vor. Und er setzt sich hin und der Schutzengel legt ihm die Hände auf die Schultern und auf einmal rinnen ihm so die Tränen runter. Und ich sage, was war denn da? Sagt er, wissen Sie, ich bin von einer Familie, die immer gestritten haben. Ich war 2-3 Jahre, ich war in einem Bettchen immer allein. Ich habe immer nur die draußen Mutter und Vater streiten hören. Und ich habe geschrien und geweint und es ist nie jemand gekommen. Ich war ganz allein. Und mit 2-3 Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Rudolf Steiner sagt ja schon, bis zu 3 Jahren sieht man die Engel noch. Also ich habe sie auch gesehen, ich habe das Christkind wirklich gesehen. Also, und sag ich, und wieso haben Sie geweint, sagt er, ich bin in dem Bettchen gelegen als 2-Jähriger und war unendlich einsam. Und plötzlich steht mein Schutzengel neben mir und sagt, du bist nicht einsam, ich bin immer bei dir. Und Schutzengel heißt Schutz und du kannst jetzt ruhig einschlafen. Und an das hat er sich erinnert. Und jetzt schreitet er fort im spirituellen Leben, dass es eine Freude ist. Also, es ist wichtig, mit oben Verbindung zu haben. Nicht in der Kirche die Rituale zu machen, das ist auch wichtig, um der Gemeinschaft zu dienen. Aber wichtig ist es, also ich finde, ein Christ, der nicht täglich eine halbe Stunde meditiert, verletzt seinen Glauben. Halbe Stunde ist das Minimum. Man kann es auch länger, es wird auch meist länger. Und da ist es wichtig, sich hineinfallen zu lassen. Also das Wurzeln des Bösen sind entweder grausame Eltern. Ich habe sehr viel grausame in meinem Psychotherapien erlebe ich immer wieder grausame Eltern. Es glauben alle Eltern, sie sind gut. Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Und was ist das Beste für ihr Kind? Das, was sie nicht gehabt haben. Sie schauen nicht auf das Kind, sondern auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und es ist ganz in der Nähe da ein Arzt, der hat einen Sohn. Und weil er Arzt ist und eine tolle Praxis hat, wollte er, dass der Sohn unbedingt Medizin studiert und seine Praxis übernimmt. Und es gibt natürlich jetzt die schwachen Kinder, die um des Vaters willen ihr Leben verraten. Und die machen genau das, was der Vater will. Das ist aber nicht das, was sie wollen und was sie können, sondern sie sind ein Leben lang unglücklich und kriegen aber das nicht, was sie brauchen. Das Lob des Vaters und die Anerkennung des Vaters. Deshalb machen sie es. Und dann gibt es bei den Grausamen, und der Bub, war köstlich. Der hat Betriebswirtschaft studiert, ist in eine Bank gegangen und ist jetzt Bankdirektor. Und der Vater schaut nicht an. Er redet kein Wort mit ihm. Das ist ein christlicher Vater, der jeden Sonntag in die Kirche kommt. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze befolgen. Es geht darum, dass unser Herz in Verbindung ist. Und ich habe jetzt in einer Meditation Folgendes erlebt. In Corona spielt sich ja Ungeheures ab. Ich habe einen Mann, der ist sehr spirituell und hat einen Mönch, der in China gelebt hat oder was, als geistigen Führer. Wir haben immer geistige Führer. Und der, ich habe eine Theorie gehabt, Blockaden. Wo haben wir unsere Blockaden? Und wir wissen es teilweise gar nicht. Und der hat gesagt, mein geistiger Führer hat gesagt, Lehre, was ist das? Sag ich, wie ist das bei dir? Er ist ein sehr toller Bursche, sehr christlich, meditiert auch und hat zum Beispiel in Rumänien ein Projekt gemacht, sehr toll. Sag ich, wie ist das bei dir? Du hast ein Ziel, du hast eine Vision, dann setzt du dir ein Ziel und erreichst dieses Ziel. Stimmt das? Sagt er, ja. Und wenn das Ziel erreicht ist, was machst du dann? Sagt er, nehme ich mir ein nächstes Ziel. Sag ich, und wo bleibt Gott? Er hat ja keinen Platz bei dir. Du rennst ja nur, du bist ja nur aktiv. Typisch unserer Gesellschaft. Wir sind ununterbrochen aktiv. Gott hat keinen Platz in uns. Und dann haben wir noch eine Meditation gemacht und er sagt, plötzlich ist meine Seele leer und ich merke, wie voll ich bin. Sie werden nicht leer, sie werden voll. Also es ist ganz wichtig, die Grausamkeit zu erkennen und noch etwas sage ich Ihnen und dann höre ich auf mit den Wurzeln des Bösen. Und zwar, das Böse ist unerbittlich. Glauben Sie mir, ich weiß, was Führungsleute in Großkonzernen aufführen mit ihren Leuten. Das Böse ist so unerbittlich, es kennt kein Erbarmen und es will den anderen zerbrechen. Und wenn Sie gegen das Böse nicht vorgehen, haben Sie mit Schuld. Wenn Sie in einer Gruppe sind und es wird jemand gemobbt und Sie gehen nicht gegen den Mobber vor, sind Sie mit Schuld. Wir sind irrsinnig feig, wir Christen, und wir lassen Dinge zu, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, auf der Straße, ich habe das gehört von einem Bekannten, der das beobachtet hat, bei einer Haltestelle kommt einer mit einem Messer auf einen Mann zu und sticht in ihn hinein. Die Leute haben weggeschaut und sind weggegangen. Wir sind nie ein christliches Abendland gewesen, glauben Sie mir. Wir waren ein katholisches Abendland, aber kein christliches. Teilweise haben wir, je weiter wir nach Norden kommen, haben wir da die evangelische Kirche. Und je weiter wir nach Süden kommen, desto katholischer sind wir. Und hier gibt es sehr, sehr viel Lüge. Und zwar sage ich Ihnen eine Lüge, die mir das Herz zerreißt. Und zwar bei den südländischen Aristokraten wird die Frau, bevor sie diesen heiligen Burschen, nicht, den aristokratischen, bevor sie sich verloben, wird sie zum Arzt geschickt, ob sie jungfrau ist. Wenn sie keine Jungfrau ist, wird die Dings aufgehoben. Stellt euch das vor, was sich die anmuten, was die glauben, dass sie über einen Menschen verfügen können. Sie schauen nicht auf die Liebe dieser zwei, die zerstören sie. Sondern sie schauen nur auf ihre Dinge. Jetzt erzähle ich noch was, jetzt fällt mir was von Sizilien ein. Und zwar, ich trinke ja so gerne einen schwarzen Kaffee, du weißt das nicht. Und dann sagen mir die Leute immer, wollen sie eine Milch dazu haben, du kennst das eh. Sage ich, nein, keine Milch, aber viel Zucker. Und da waren wir beim Symposium und die haben gesagt, zwei Sackl und so genannt, drei, vier. Sagt er, wieso wollen sie so viel Zucker? Sage ich, sag ihnen was. Der Kaffee soll sein, süß wie die erste Liebe, heiß wie der erste Kuss und schwarz wie die Füße der Schwiegermutter, wenn es draufkommt. Nur, wir haben keine Schwiegermütter mehr, denen das gibt es nur in Sizilien bei der Mafia. Ich weiß nämlich von einer Freundin, die hat eine Mafiosi da unten wollen heiraten, die ist dann geflohen, weil die Schwiegermutter ständig auf dem Hals gesessen ist. Also, wichtig ist, und jetzt komme ich von Hunderten in Tausenden, wichtig ist, wenn Sie Gewalt sehen, nicht dumm zu sein und selber vorzugehen, aber zumindest die Polizei zu rufen. Wobei es heute ja schon so weit ist, dass man teilweise bei der Polizei die Polizei rufen muss, weil die Polizei die Leute brutalst und grausamst behandelt, und auch da müssen wir vorgehen und sagen, nein, das ist nicht richtig. Man tut nicht jemand mit beide Hände am Boden niederhalten und dann noch einen ins Kreuz hauen. Also hier sind die Wurzeln des Bösen immer wieder grausame Eltern, grausame Mütter. Mütter zeigen ihre Grausamkeit nicht, sondern bei den Müttern ist es so, Illusion im Alter, bei den Müttern ist es so, dass sie immer sagen, ich mache alles für dich, ich koche für dich, das beste Essen kriegst nur du. Und sie versuchen, das Kind an sich zu binden. Und wehe, wehe, das Kind wird selbstständig. Die Mutter ist nicht so wie der Vater, der sagt, ich schaue dich nicht mehr an und du bist enterbt. Die Mutter für ihn ist traurig. Die Mutter kriegt eine Depression. Jetzt habe ich so viel für dich gemacht. Und du bist so undankbar, sind die katholischen Mütter bitte. Ich habe sie genug, ich habe sie immer wieder in den Vorträgen auch. Und dann sehe ich manchmal in manchen Dings, ich habe das in Herrn Nals habe ich das so geschehen, da hat sowas aufgeblüht. Und da habe ich mir gedacht, habe ich dich erwischt, dass du so eine Mutter gehabt hast. Und das ist grausam. Wir sind so, wir kennen unsere Grausamkeit nicht. Es ist eine Gnade, wenn man im Alter draufkommt, wie grausam man ist, ohne es zu wissen. Ich habe mit diesem Chauffeur, der da auf den Dienst gehabt hat, habe ich aber weitergeredet. Und habe gesagt, wissen Sie, es gibt einen Unterschied, wie Männer die Aggression ausleben und wie Frauen die Aggression ausleben. Die Männer leben sie aus, indem sie sich umwatschen und dann gehen sie auf ein Bier miteinander. Die Frauen sind lieb, freundlich, auch zum Mann. Sie ziehen ihm den Teppich unter den Tisch, unter die Füße weg. Und wenn er auf dem Hintern sitzt, treten sie drauf und sagen, geht der eh gut. Trat er sie um und sagt, wieso kennen Sie meine Frau? Wir sind die Hinterfotzigen. Wir sind viel ärger, die Männer sind die Afokeren. Die sagen, die Männer sind leicht zu durchschauen und das ist relativ Afok. Und die Kinder können sich gegen die Väter, die sie schlagen, viel mehr durchsetzen, außer es ist so extrem. Ich hatte einen jungen Mann, der hat einen Vater gehabt. Wenn der Vater wütend war, hat er den Burm auf einen Kleider, da haben sie so einen Kleiderständer gehabt, mit den, wie heißt das, Hosenträger aufgehängt und hat ihn mit der Schnalle des Gürtels geschlagen, dass der Burm voll mit blutigen Wunden war. Also, das sind die Männlichen. Aber die Kinder lernen daraus, ich darf das nicht sagen, sie machen sich unsichtbar. Sie reden nie gegen den Vater, sie wissen genau, was sie machen müssen, dass sie den Vater, und sie schaffen das, und wenn sie hier und dort noch Brüder kriegen, tun sie nicht schreien oder jammern, sondern sie vertragen das. Also mit Vätern können die Kinder viel besser, und auch später sind sie viel mehr gewillt, mit den Vätern zu reden. Die Mütter sind so schwierig, weil die Mütter diese Traurigkeit, das Kind kommt nicht los. Das Kind will keine traurige Mutter haben. Jetzt macht das Kind alles unter Mutter willen, löst sogar Vaterschaften auf, um die Mutter glücklich zu machen, nur ist das eh nicht. So, jetzt haben wir so, die Wurzeln des Bösen sind in einer Kindheit oder auch später kann es sein. Und die Spiritualität nochmal später. Und jetzt kommen wir zu dem Kapitel der Kirche. Und zwar katholische Kirche weltweit und Herzenskind. Und zwar war ich in meiner Mittelschule in der Heitzingergasse, war ich Schulführerin für die katholische Jugend. Und da war ich immer einmal im Jahr, sind alle Schulführerinnen von Österreich zusammengenommen worden. Und da haben wir ungefähr immer in einem anderen Bundesland 5 bis 6 Tage waren wir dort und haben wir Schulungen bekommen. Ich war diejenige, die am meisten gefragt hat, die am meisten diskutiert hat. Und ich habe folgende Bilder mitbekommen. Und zwar habe ich mir Maria immer vorgestellt, und zwar auch durch diese Schulungen, dass sie eine sanfte, milde, gütige, die so den ihr seht sich in der Kirche immer den schiefen Kopf und die langen Augen und diese nach oben gerichteten Augen. Auch Christus wird immer so dargestellt, obwohl das eine völlig falsche Darstellung ist. Und dann haben sie uns immer gesagt, der Pontius Pilatus ist an allem schuld und der hat Christus umgebracht. Lauter Blödsinn. Christus wurde, erstens einmal konnte der Pontius Pilatus ihn nicht schuldig sprechen, sondern das jüdische Gericht. Und das jüdische Gericht hatte Zeugen aufgerufen, die haben ihn in der Nacht abgeholt, weil sie Angst gehabt hat, den sie ihn untertags abholen, dass seine Leute, die ihn mögen, verhindern, dass er zu Gericht kommt. Deshalb haben sie ihn in der Nacht abgeholt. Und dann konnten sie ihn nicht verurteilen, weil die sich gegenseitig widersprochen haben. Jetzt gibt es eine einzige Frage, die der Hohepriester stellt, und wenn man die mit Ja beantwortet, ist die Todesstrafe drauf. Und zwar hat er ihn gefragt, bist du der Messias? Wenn Christus den Mund hält, lebt er weiter. Er hat den Willen des Vaters erfüllt und hat Ja gesagt. Maria hat gezittert und hat sich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich sagt der Bub nicht Ja, könnt ihr euch mal vorstellen. Jedenfalls hat nicht Pontius Pilatus ihn verurteilt, sondern das jüdische Gericht. Dann ist Christus zu Pontius Pilatus gekommen. Erstens einmal war der Pontius Pilatus ein gelehrter Mensch. Die Römer waren gescheit, die haben Philosophie gelernt und so weiter, waren sehr gebildet. Nur er ist in den hintersten Winkel gekommen, nicht in Rom, da hätte er was werden können. Also der wäre eh schon abgeschoben. Er hat, ja, was war Jerusalem, nicht? Am Ende der Welt damals. Und da hat der Pontius Pilatus, wie das Christus das erste Mal gesehen hat, bei der ersten Vorführung, nachdem er von den Juden als Todeskandidat gekommen ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ein Römer sagt das, Christus muss eine irre Ausstrahlung gehabt haben. Er fragt zu ihm, ein Römer fragt ihn, bist du ein König? Und Christus sagt, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Und der Pontius Pilatus glaubt es ihm. Es war sein erster Jünger. Für mich ist Pontius Pilatus der erste Jünger Christi. Und wir ihn dann, und er wollte ihn noch retten. Er hat ihn ja nicht geißeln lassen, weil er auf eine Wut gehabt hat, sondern er wollte ihn geißeln lassen, weil er gedacht hat, wenn der dann mit der Dornenkrone wie geißelt so ausschaut, und er stellt den Barabbas daneben, der Barabbas war ein Revoluzer und hat schon irrsinnig viel Leid, das war ein Serienmörder, irrsinnig viel Leid umgebracht, werden doch seine Jünger sagen, na, gibt's uns Christus, du kannst den Barabbas ruhig auf Schafott gehen. Also hat er die beiden hingestellt und inzwischen haben die hohen Priester und die Priester das Volk aufgewiegelt, dass sie gesagt haben, gebt uns den Barabbas. Und was macht Pontius Pilatus? Er sagt, gebt mir eine Schale, hat er noch nie gemacht. Nicht vorher, nicht nachher. Er war der oberste Richter und hat den Verurteilten dann gerichtet. Er hat gesagt, gebt mir eine Schale, und ich habe gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe keine Schuld an dem Tod dieses Menschen. Das seid ihr. Und ich denke oft, 1200 war die erste Judenverfolgung in England. Ich denke oft daran, ob dieser Fluch, jedes Mal, wenn eine Judenverfolgung ist, denke ich mir, ist der Fluch von Pontius Pilatus in die Erfüllung gegangen? Ich weiß es nicht. Aber kein Jude hätte das gemacht. Kein Jude hätte sich so eingesetzt. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wieso die Juden überhaupt verfolgt wurden. Die Juden haben von den Christen, das muss ich sagen, von der katholischen Kirche, das Verbot bekommen, einen Beruf auszuüben, also ein Handwerker zu sein. Jetzt mussten sie sich auf den Geldverleih verlegen. Jetzt haben sie natürlich Wucherzinsen verlangt, damit sie es auszahlen. Und in England war der John Lackland, er hat nicht nur Lackland geheißen, er hat alles immer verloren, er war ein Trottel und er war einer der blödesten Herrscher, die es gehabt haben, und der ist immer zu den Juden gegangen und hat sein Geld ausgeholt, weil er kein Geld gehabt hat. Jetzt war es so, dass sich sehr viele andere Leute auch Geld ausgeborgt haben. Es war was Herrliches, wie tilgt man seine Schulden? Man bringt der das Geld gegeben hat, um. Einfach, und das war die erste Judenverfolgung, war nicht gegen die Juden, sondern damit die nichts zahlen brauchen. Es war ganz einfach. Und es ist sehr oft auch so gewesen, dass die Juden verfolgt wurden, weil man gedacht hat, zum Beispiel, wer ist der reichste Jude damals gewesen, der in Amerika eine Bank aufgemacht hat, den hat man ja auch verfolgt. Das war einer der reichsten Männer auf der Welt. Goldman? Nein, irgend sowas. Jedenfalls fangen wir jetzt mit Maria an. Maria und Josef, beide, waren aus dem Stamme Davids. Und das heißt, sie waren verarmte Adelige. Und Adelige haben im Tempel eine Meditationsausbildung bekommen, eine Ausbildung. Sie haben die Schrift kennengelernt und sie haben eine Ausbildung bekommen. Und Maria hat ja wie der Erzengel Gabriel gekommen ist, ihn wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass es eine Halluzination war. Es sind meist die Psychotherapeuten sagen, es war eine Halluzination. Glaube ich nicht. Ich glaube, es war eine echte Erscheinung. Wenn man spirituell ist, hat man einfach echte Erscheinungen. Und Maria hat das wirklich gesehen und hat sich bereit erklärt, diese schwierige Geschichte anzunehmen. Es war so, das jüdische Gesetz hat Folgendes gemacht. Wenn ein Mädchen Jungfrau bleiben wollte, hat sie sich einen Witwer gesucht, wo die Kinder teilweise schon außer Haus waren, und der hat sie dann geheiratet, hat sie aber nicht angerührt. Und das war ein Vertrag, die haben einen Vertrag gemacht miteinander. Und der Josef hat mit der Maria schon diesen Vertrag gehabt. Und plötzlich, ihr müsst euch das vorstellen, der Josef war ja ein ordentlicher Gerechter, plötzlich kriegt er einen Bauch. Jetzt hat der Josef, und es steht genau in der Bibel drinnen, hat der Josef sich überlegt, sie nicht unehrenhaft, sondern ihr den Scheidebrief zu geben und halt. Da kann man halt nichts machen. Maria hat die Dinge immer direkt gesehen in einer Vision und der Josef immer im Traum. Und im Traum ist ihm ein Engel erschienen und hat gesagt, Maria hat das Kind vom Heiligen Geist bekommen. Übrigens gibt es diese Zellteilung ohne den Samen des Mannes, gibt es einmal in 15 Millionen Fällen oder noch mehr. Es hat jetzt eine wieder gegeben, vor 15 Jahren in Mexiko, glaube ich. Und zwar teilen sich da die Zellen ohne Samen. Also das hat auch einen ganz bestimmten Namen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also jedenfalls
Das wüsste ich, Parthenogenese.
Ja, na ja, es ist so herrlich, wenn man gescheite Leute in seinem Team hat. Ja, und ich glaube, dessen hat sich Gott bedient, dieser Parthenogenese. Und Josef hat kapiert, er muss Christus und Maria schützen, beide. Und dann sind sie ja, ihr müsst euch vorstellen, sie war schwanger, hochschwanger, hat bald die Niederkunft gehabt und da kommt von Herodes, glaube ich, war das, die sich aufzeichnen zu lassen. Jetzt haben die müssen von Nazareth nach Bethlehem fahren. Das ist eine Strecke von Wien nach, was ist vor Linz, die letzte Station? St. Valentin. Wien, St. Valentin, und das haben sie zu Fuß, beziehungsweise, ich glaube, der Josef hat die Maria auf einen Esel gesetzt. Und Reiten ist sehr, sehr schlecht. Ich habe bei der Barbara, da war ich erst 4 Wochen oder was schwanger, und ich bin geritten und habe nächsten Tag sofort wahnsinnige Schmerzen gehabt. Also, die ist da drauf gesessen und hat sicher, während dem Fahren haben die Wege schon angefangen. Dann hat er sicher noch einen Esel gehabt, wo er das ganze Zeug für die Geburt und das ganze Gruppen mitgehabt hat. Und er ist wahrscheinlich, ist er gegangen oder gelitten, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie kommen hin, es ist nichts frei, weil hier alle Leute hinkommen sind. Jetzt hat sich einer erbarmt und hat ihm den Stall gegeben. Und da sieht man immer diese romantischen Bilder mit Ochs und Esel zu Weihnachten. Und das Kind in der Krippe und die Hirten und so weiter. Wisst ihr, wie das wirklich, wie ich glaube, dass es war? Maria war durch die Dings, hat es wen bekommen und war kurz vor der Entbindung, und es waren ja dort Frauen, die haben ja immer wieder entbunden, die Frauen haben sich ja gegenseitig entbunden. Und die Frauen haben ihr geholfen, dieses Kind zu bringen. Es ist eine katholische Mär, ich weiß nicht, ob das jetzt noch theologisch vertretbar ist, dass Christus ohne Geburt auf die Welt gekommen ist, sozusagen erschienen ist. Wir haben das noch gelernt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist wahrscheinlich eine alte Theologie, was weiß ich. Jedenfalls, ihr müsst euch vorstellen, die gebiert. Jetzt ist sie fertig. Jetzt kommen aber die Engel zu den Hirten und singen Halleluja, Halleluja, ein Kind ist geboren in dem Stall dort. Und die rennen mit Schaffell und weiß ich was alles und rennen ihren. Und die will nichts anderes als sich hinlegen und schlafen. Ihr wisst alle, die ihr Kinder geboren habt, 2 oder 3, man will nichts anderes nach der Geburt, man will sich hinlegen und will eine Ruhe haben. Eine Ruhe. Jetzt kommen aber die, und ich habe das Gefühl, Maria hat immer ein gutes Gesicht gemacht zu Dingen, die ihr nicht gelegen sind. Also sie hat immer wieder, ich glaube, dass sie sehr liebevoll war zu diesen Hirten, die natürlich keine Ahnung gehabt haben, was die Frau mitgemacht hat. Und so ist es weitergegangen. Die hat einen Boom gekriegt. Also ich muss euch sagen, seid froh, dass ihr keinen Christus gekriegt habt. Jesus. Christus ist ja der Erlöser. Jesus. Also jedenfalls, die Geburt war schon furchtbar. Und dann, das nächste ist der 12-Jährige im Tempel. Ihr müsst euch vorstellen, bis dahin hört man nichts von, es gibt andere Schriften, da wird erzählt, dass Christus tote Vögel erweckt hat und so weiter. Aber lassen wir das jetzt, das ist nichts in der Bibel. Und in der Bibel ist der 12-Jährige, die sind dann von Israel sind die Leute nach Jerusalem gekommen und haben sozusagen eine Wallfahrt gemacht, und zwar zu der Wand, zu der, wie heißt die? Die, wo man die Zentern einsteckt. Und da sind sie, und jetzt war es so. Christus war 12 und war noch nicht geschnitten. 12-Jährige sind entweder mit der Mutter gegangen oder mit dem Vater. Jetzt hat Maria, wie sie dann Also
wir stehen im Zentrum von der Auferstehung Jesu im Tempel.
Ja, ja, warte. Doch
die Beschneidung. Das war doch nicht als Kind.
Nein, 12 Jahre war es. Jahre, diese Geschichte von 12 Jahren. Na, vorher war er auch, ja, aber das war was anderes. Also, dazu, jedenfalls, die wollten ja wieder nach Haus. Und jetzt sind die Doppeln und Maria hat gesagt, hast du den Wurm nicht? Sagt er, na, du hast ihn. Und jetzt sind sie 3 Tage, ob das wirklich 3 Tage waren, ob das ein Symbol ist, weiß ich nicht. Aber sie haben dieses Kind gesucht in jeder Herberge. Ihr müsst euch die Angst vorstellen, die Angst der Mutter, wo ist dieses Kind? Es wurde mir überantwortet und wo ist er? Und dann sagt, nach 3 Tagen sagt der Josef, weißt was, gehen wir in den Tempel beten, es nutzt eh nichts, vielleicht kommt uns eine Idee. Und die gehen in den Tempel hinein, sitzt der Bub mit 12 Jahren mittendrin und die Schriftgelehrten und die alle hören ihm zu und er legt die Schrift aus und so weiter. Und ich habe in Pyrrha eine Meditationsrunde, ich habe eine Bibelmeditation und ich habe eine Gebetsrunde. Und in der Bibelmeditation ist es so, dass ich einen Text schreibe, jeder liest den Text und wir drehen die Meditationsmusik auf. Jedes Meditationsgewohnt, weil die ja eh immer 20 Jahre haben schon meditiert bei mir. Und nach 10 Jahren oder so habe ich ihnen den Text geschrieben von Christus. Und wenn man denkt, wenn ich Maria bin, man weiß ja nicht, man geht in diese Situation. Nein, es wird immer eine Situation beschrieben und man weiß nie, wer man ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Maria bin, ich lösche ihn. Das ist eine Frechheit. Der ist im Tempel und sagt, wisst ihr nicht, was, dass ich in dem bin, was meines Vaters ist? So wird man. Ich reibe mich nicht. Also, natürlich war ich Maria. Und ich habe eine Angst gehabt. Und dann gehe ich mit dem Josef rein und da sitzt der Bub dort. Ich habe eine solche Wut gehabt. Ich bin hin und wollte ihm eine kleppen. Und in dem Moment schaut mich der Bub an. Ich kriege heute noch. Und ich sehe, ich habe 1,5 Jahre mit Schizophrenen gearbeitet. Und wenn sie denen in die Augen schauen, sind die nicht von dieser Welt. Ich nenne Schizophrene Engel mit gebrochenen Flügeln, die von oben herabkommen. Das waren 12 schizophrene Jugendliche, die waren alle spirituell, nur haben sie die Spiritualität falsch ausgelebt. Ich habe zu der einen einmal gesagt, wieso glaubst du halt, wenn ich, du bist doch halt ein Smoker? Sagt er, weißt du, ich kenne eine Frau, die ist depressiv und wenn ich nichts rauche, hört die Depression auf. Ihr merkt es, völlig ohne Realitätsbezug, aber das Richtige im Hintergrund. Sie wissen schon, dass alles miteinander zusammenhängt, nur sie sind noch schwach. Sie sind schwach, haben ein schwaches Ich, können sich nicht wehren, werden meist gemobbt, werden über den Tisch gezogen und so weiter. Und ich schaue in diese Augen des Jesus, ich sehe genau diese Augen, ich kenne. Es hat mir das Herz zusammengeschnürt und ich habe gewusst, es ist nicht dein Sohn, er ist von jemand anderem der Sohn. Du darfst ihn nur begleiten. Du darfst nur schauen, dass es ihm gut geht. Ab diesem Moment habe ich gewusst, das ist nicht mein Kind. Und ich habe eine wahnsinnige Achtung vor dem gehabt. Und ich habe auch gesehen, wie er sich entwickelt hat. Ihr müsst euch eines vorstellen. Maria war immer bei ihm. Und ihr versteht jetzt auch, warum gesagt wird, wenn Christus zum Beispiel predigt, und draußen und seine Jünger kommen und seine Apostel und sagen, draußen stehen deine Schwestern und Brüder. Und Christus sagt, ihr seid meine Schwestern und Brüder. Das sind die ersten Kinder von Josef, klarerweise. Das sind seine Schwestern und Brüder, nicht? Also jedenfalls, das Enorme, was ihr da auch seht, das Enorme ist, Christus ist Mensch und Gott. Das ist für uns, es gibt keine Religion, auf der ganzen Welt gibt es keine Religion, wo wir jemanden haben, der sagt, ich bin Gott, der aber Mensch ist. Es gibt keine Religion, die die Trinität hat, diese drei, also ich nenne sie die drei Energieformen Gottes. Und wenn man sich so anschaut, zum Beispiel, wo man genau sieht, dass er auch Mensch ist, ist am Ölberg. Am Ölberg mischen sich diese zwei Dings. Der Gott in ihm sieht ganz genau, was ihm bevorsteht. Er sieht, er hat ja die, er kann ja in die Zukunft schauen. Er sieht ganz genau, wie er gefoltert wird und gemattert wird und wie alle von ihm abfallen und wie niemand von ihm was hören will und so weiter. Und als Mensch schwitzt er Blut. Das heißt, er hat solche Panik. Es sind zwei Ebenen. Die eine Ebene sieht und ist völlig ruhig und die andere Ebene dreht durch. Der Mensch Christus ist der Mensch wie wir. Und es gibt niemanden, es gibt keine Religion auf der Erde, wo Gott herabsteigt und Mensch wird und das tut und spürt, wie es uns geht. Und dann am Ölberg und dann geht es weiter, vom Ölberg. Und zwar, er zeigt uns, was machst du zum Beispiel, was machst du, wenn du in einem Lager bist und du wirst von den Leuten gefoltert. Es gibt, schaut euch um, der Lukaschenko, der Assad, alle foltern die Leute. Er zeigt, wenn du die Dinge annimmst, das Grauen, das Ärgste ist, das Grauen anzunehmen, das hat er dann im Tod gemacht. Das Grauen annehmen heißt, Ja zu sagen, obwohl man nicht weiß, wieso und nicht weiß, warum. Ja zu sagen zum Leid, Ja zu sagen zu dem Ärgsten, wenn man zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, dass es nicht mehr ausfällt, sage ich, ich weiß nicht warum, aber du wirst es wissen. Und dann kommen die Engel. Wenn man es annimmt, kommen die Engel. Und wissen Sie, was man da kriegt? Innere Flügel. Außen kann ich nicht hatschen, aber ich sage zu meinem, der so ungläubig ist, sage ich, weißt, außen kann ich nicht hatschen, aber ich sage dir eines, innen sitze ich schon am nächsten Dach und ich schaue schon, auf welchen Stern ich hinfliege. Du kreust nur immer auf der Erde herum, weil du nicht meditieren willst. Sagt er, ich bemühe mich eh schon, ich bemühe mich eh schon. Und ich tue täglich mit dem Schutzengel arbeiten. Und dann kommt noch etwas, das möchte ich unbedingt zeigen noch. Das könnt ihr dann, der Tod Christi ist für mich das Berührendste, was es gibt. Es ist dann noch zwischendurch einiges, aber ihr müsst euch eines vorstellen. Ihr habt diese doppelte, Christus ist Mensch, aber Christus ist auch Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie der Kreuzestod zustande kommt. Die Gekreuzigten können ja wochenlang umhängen und es ist nichts. Und zwar, sie balancieren sich aus. Und dem Moment, wenn sie keine Kraft mehr haben, fallen sie vor und dann kann sich die Lunge nicht mehr zurückziehen und sie ersticken. Und was macht man bei denen, die nur mit den Händen gefesselt sind? Denen haut man die Hände durch, damit sie vorfallen. Das hat man ja bei den beiden gemacht. Und bei ihm, er hat aber gespürt, er hat keine Kraft mehr. Er ist ja gefoltert worden. Die anderen sind ja nicht gefoltert worden. Er hat ja das Kreuz tragen müssen. Er ist eh dreimal hingefallen. Und jetzt hat er gespürt, ich falle hinein und sterbe. Und das sagte etwas, was ein Gott nicht sagen kann, nur ein Mensch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Ärgste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Von einem Gott, der so etwas sagt. Es erklärt uns ja niemand so etwas. Es ist Wahnsinn. Und wie er dann reinfällt und bevor er stirbt, sagt er, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Also dann ist die menschliche Existenz vorbei. Und die Auferstehung folgt mir ja so gut. Also, er wird dann, weil er irgendeinen Priester kennt und wie heißt der, der vom Obernehmer lässt vom Kreuz? Josef, der, Maria,
Josef von Arimathea?
Ja, ja. Na, sie weiß alles. Also, der Arimathea sagt, ich möchte aber die Leichnam haben, die müssen wir übernehmen, ich will nicht zu den anderen haben, und hat ein eigenes Felsengrab. Und dann sagt er, aber wir wälzen den Stein vor, weil wer weiß, dann stüht ihm an und dann sagen sie, er ist auferstanden. Und außerdem gehen wir noch wachen hin. Na?
Ich kenne einen Witz, da sagt jemand, na ja, willst du ein Grab zur Verfügung stehen? Mit einem Heiligen sagt er, na für 3 Tage kann ich schon zur Verfügung stehen.
Jedenfalls, ich sehe das in meinen, ich meditiere immer das Neue Testament, ich meditiere den Rosenkranz und das sehe ich, wie sich die Zellen in diesen 3 Tagen, in dem er geht ja weg, er tut die Toten in den Himmel aufwerfen, aber die Zellen transformieren sich. Da kommt Licht hinein in die Zellen und nach diesen 3 Tagen ist diese Transformation des Körpers vorbei und er ist nur ein Licht, er kann durch Türen gehen, er kann, übrigens, wenn man gut übt, ich übe schon lange, aber ich kann es doch immer nicht, also kann man das auch. Also man kann das lernen, durch Türen gehen. Ich sage immer, wenn einer so ganz rasch hereinkommt, sage ich, kannst du schon durch Türen gehen? Also jedenfalls, es ist ein völlig anderer Körper und wie er dann zu den Aposteln kommt, glauben die, er ist ein Geist, sagt dann, gebt mir was zum Essen, ich bin kein Geist. Ich kann nur durch Türen gehen. Und also für mich ist das so faszinierend, dass die menschliche Natur dann völlig abfällt. Aber warum haben wir, und jetzt da bin ich schon zu lang, ja.
Ist doch nicht am
Ende. Und zwar, warum haben wir die Trinität? Für mich ist die Trinität, das habe ich dann ganz ausführlich können beschrieben, für mich ist der Heilige Geist mein Problemlöser. Und zwar hat man bis zum 2. Jahrhundert zum Heiligen Geist sie gesagt und hat sie, der Engelmann hat man das gesagt, bis zum 2. Jahrhundert hat man den Heiligen Geist als Frau angesprochen. Es gibt jetzt noch welche, die das tun, ich weiß es nicht, mir ist das wurscht. Ich erlebe, denn wenn ich mit dem Heiligen Geist arbeite, erlebe ich ihn wie eine liebevolle Mutter. Sie haben, wenn sie mit dem Heiligen Geist in sich reinlassen, sind sie vollgefüllt, sie sind erfüllt, er ist der Problemlöser. Jetzt sage ich euch noch etwas, einen Problemlöser, ihr werdet es nicht glauben, nehmt den Heiligen, er hat sonst nichts zu tun. Ich sage immer, er kann alle Probleme, meine Probleme lösen. Also, ich habe ein Symposium gemacht von Ärzten, Psychotherapeuten und Heilern und da war ein Kinderarzt dabei und der war ein Narzisst und der hat eine hochsensible Frau gehabt, er war 50 und die hochsensible Frau war 23 und war eine wahnsinnig schöne Person und hat ihn so angehimmelt, das hat er ja gebraucht. Ne? Und jetzt haben wir, jeder hat seine Ergebnisse gebracht und wir haben eine Generalversammlung vor der 2. Symposium, haben wir eine Generalprobe gemacht und jede Gruppe musste vorstellen. Und ich habe gesagt, ihr habt so 1/2 Stunde, 3/4 Stunde geht aber mehr nicht. Also sind alle drangekommen, haben sie alle drangehalten. Wer, der Herr Kinderarzt, will seine schöne Freundin, und die hat da herumgebracht, was die aufgeführt haben, was die, also jedenfalls habe ich gesagt, du, es ist 3/4, was ist? Es ist, du musst aufhören, sagt er, ich mache so lange ich will. Und wenn das 1,5 Stunden sind, sage ich, wunderbar, du kommst als letzter dran. Dein Beitrag ist so fad, dass alle Leute gehen, weil man sitzt vor dem leeren Gebäude und das ist ganz gut. Und dann habe ich den Heiligen Geist gesagt, tut, er ist so deppert. Ich kann mit dem nicht. Er hat nämlich gewusst, dass ich eine sehr harte Person bin und das hat er gar nicht gern gehabt. Und mach was, dass dieses Problem, ich kann es nicht lösen. Also, 2 Tage vor dem Symposium, ihr müsst es euch vorstellen. 2 Tage vor dem 2. Symposium ruft er mich an oder schreibt mir SMS. Meine Gruppe fällt für das Symposium aus, wir präsentieren nicht. Habe ich gedacht, Heiliger Geist, schlecht ist das nicht. Jetzt schauen wir mal, was ist. Seine ganze Gruppe ist gekommen. Es war nur er und seine Dussine. Und dann habe ich einen, du kennst vielleicht den, unseren Heiler, den Hochsensibel, den, ich merke mir einen Mann. Jedenfalls, der war auch dort. Und ich habe gesagt, du vertrittst jetzt deine Gruppe. Der Mieter ist nicht da. Er sagt, ich habe mich nicht vorbereitet, das kann ich nicht. Sage ich, hör auf dein Herz, du bist ein Hochsensibler, mach das, was dein Herz dir vorgibt. Und der hat seine Lebensgeschichte erzählt, wie er im Kindergarten gelebt wurde, wie er in der Schule, in der Volksschule gemobbt wurde, in der Mittelschule. Und dann hat er eine Ausbildung gemacht und jetzt hilft der Hochsensiblen so wie er, dass sie damit zurechtkommen. Die Leute haben Tränen, denen sind die Tränen heruntergelaufen. Und ich sage, Heiliger Geist, gut gemacht. Viel besser als das andere. Also nehmt, das ist nicht nur eine Theologie und das ist nicht nur unlebendig, das ist was Lebendiges. Der Geist hat die, für mich, in meiner Erlebnis, ihr könnt es wieder ganz anders erleben, der Geist ist für mich, der uns erfüllt, der auf uns schaut, der schaut, dass wir die Probleme gut lösen können und der uns auch Dinge eingibt, der uns zum Beispiel, ich glaube, dass der Geist mir das eingegeben hat, dieses Kapitel, das mir eigentlich einen Dreck angeht, das ist Theologie und das ist nichts Psychologisches und ich weiß nicht, ob ihr wisst, es gibt 125 psychologische anerkannte Therapiegruppen in Österreich. Und von den 125 tun drei die Spiritualität akzeptieren. Drei. Das sind die Julianer, klarerweise, die Gestalttherapeuten und dann alle, die humanistische Psychologie haben, haben einen Rat dazu. Alle anderen nicht. Wenn sie da was, ich habe in meiner ganzen Ausbildung nie was von Spiritualität gehört. Nur, wenn zu meinen Kollegen eine Depressive kommt, die aber nicht genetisch depressiv ist, eine reaktive Depression hat, und die pushen 100 Stunden herum, bin ich in 10 Stunden mit der fertig und die ist gesund. Also, es geht aber nur, wenn sie das Emotionale mit dem Spirituellen verglichen. Geht nur. Und zwar warum? Wenn der Mensch zum Psychotherapeuten kommt, kommen. Und ich habe in meiner Ausbildung, ich habe diese inneren Bilder gelernt. Das heißt, katatymes Bilderleben, jetzt heißt katatymes imaginatives Bilderleben. Also bei uns ist alles immer irrsinnig kompliziert ausgedrückt. Ich bin immer dagegen. Wenn man sagt, Zellbilder ist es viel besser. Jedenfalls habe ich meinem Ausbilder, ich habe 10,5 Jahre Ausbildung in dieser Form gemacht, fürs KP. Und vorher 2,5 Jahre Ausbildung beim Rindl für Individualpsychologie, da war ich in der Klinik. Und bei dem habe ich gesagt, weißt du, ich kann sehr schnell die negativen Gefühle eines Patienten hochbringen. Ich kann die Aggressionen in 2-3 Stunden habe ich so. Und was mache ich dann damit? Wisst ihr, was er geantwortet hat? Weiß ich nicht. Und so wird gepfuscht. Und so wird gepfuscht teilweise, dass Ärzte, die keine Ausbildung in Psychologie haben, den Leuten, wo sie nicht wissen, wenn sie in einer Krebstherapie sind, wird der Hammer Projektion. Und bei uns ist es so, dass wenn die ganze Aggression auf einmal rauskommt, kann der zum Mörder werden. Also es ist ganz wichtig, bevor Sie in das Negative hineingehen, müssen Sie das Positive erleben. Wenn ein Mensch hereinkommt, ich habe keine anderen spirituellen Fähigkeiten, aber wenn er hereinkommt, spüre ich seine Energie und zwar, ich spüre, wo er sein Potenzial hat. Und ich arbeite mit dem Potenzial. Nicht mit den negativen Dingen, die kommen dann raus. Und wenn ich mit dem Potenzial arbeite, arbeite ich immer mit dem Schutzengel. Gleich von der ersten Stunde weg. Und zwar lasse ich ihm die Hände auflegen. Ich beschreibe noch sehr. Und die meisten, ich habe jetzt dann ganz bekannten Politiker und der sagt, weißt du, ich habe jetzt schon 3 Schutzengel. Der eine legt mir die Hände auf und ich spüre das bis hinunter und die anderen 2 assistieren ihm. Also die Leute fühlen sich geborgen, sie fühlen sich sicher und dann können sie in die negativen Dinge hineingehen. Und zwar führe ich ganz brutal in die ärgsten Schwärze. Dann kann man das, nur dann ertragen, wenn man weiß, es steht einer hinter mir, der mich hält. Und sie sagen dann auch, ich kann das ertragen, wenn mein Schutzengel mich schützt. Und ohne, also ich glaube, dass Psychotherapie ohne Spiritualität nichts oder zu wenig bringt. Die Leute gehen, ich habe eine gehabt, die ist zu mir gekommen, 100 Stunden. Und bei der ersten Sitzung habe ich bemerkt, dass die ein vorgeburtliches Trauma hat. Die Mutter war Ärztin und hat das Kind abgelehnt, schon im Mutterleib, weil sie ihren Beruf weiter ausüben wollte. Sie hat es nicht gewusst, das war unbewusst. Aber auf das Kind hat das einen derartigen Einfluss gehabt, dass die, ich habe sie ins Vorgeburtliche geführt, und dass die da schon Angst gehabt hat, sie hat den Schutzengel nicht anerkannt, sie hat Angst vor jeder Berührung gehabt. Sie können sich das, es ist unvorstellbar. Und wenn man aber mit dem Geistigen, mit den spirituellen Kräften arbeitet, geht alles leichter. Und noch etwas, wenn Ärzte, Psychotherapeuten, Heiler und auch zum Beispiel Priester, es gibt jetzt sehr viele Priester, die Psychotherapeuten sind, wenn die zusammenarbeiten, wir haben ein Gesundheitssystem, wo wir symptomorientiert arbeiten. Das heißt, es wird ein Symptom gelöscht und wenn die Grundkrankheit nicht erkannt wird, wird das Symptom weiter von morgen in den Darm. Und dann werden es Morgengeschwüre und dann geht es weiter. Und vom Kopf weg kommt dann eine Migräne und so weiter. Wenn die aber zusammenarbeiten, und es gibt bereits über 20 Gruppen in Wien, die zusammenarbeiten, und zwar Ärzte, Psychotherapeuten, Heiler, Schamanen, Physiotherapeuten, und wenn die zusammenarbeiten und draufkommen, was der Grund ist, können sie rasch den Grund beseitigen. Das ganze Gesundheitssystem wäre billiger und wir würden viel rascher gesund. Also, darf ich noch ein bisschen? Ganz zum Schluss möchte ich noch etwas. Und zwar, die geheime Offenbarung sagt, es kommt eine Zeit, da wird der Teufel an die Kette gelegt. Und in der geheimen Offenbarung steht, dann kommt das 1000-jährige Reich des Friedens. Dann wird er wieder, was dann ist, weiß ich nicht, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls, ich bin völlig überzeugt, dass die Pandemie, so furchtbar sie ist und so furchtbar sie für Menschen ist, die einsam sind, das ist die dunkle Seite. Und wenn sie in Homeoffice sind und die Mütter, die Kinder haben, die Alleinerzieher sind, die sind arm. Aber wenn Familien sind, sehe ich immer wieder auch Fernsehberichte, wo die Väter sagen, ich lerne endlich einmal meine Kinder kennen, ich kenne sonst nur im Urlaub. Und jetzt sehe ich sie wirklich und ich kann mit ihnen reden. Ich glaube, dass die Pandemie uns geschickt wurde. So wie wir in der anderen Dimension immer wieder fragen, warum wird sie uns geschickt? Werdet leer und lasst uns neu anfühlen. Wir leben in einer Gesellschaft des reinen Materialismus. Was machen die Leute jetzt, wo die Pandemie ein bisschen? Sie fahren gleich nach Honolulu wieder. Die Fluglinien sind schon wieder ganz toll da. Ein Wahnsinn ist das. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was die Leute... Und Konsum, schaut es euch an, die gehen mit die Sackeln. Sie haben eh nur zum Anziehen, dann noch 100.000 Fetzen. Also die Konsumgesellschaft ist sowas von arg, weil sie in die Oberflächlichkeit führt und noch etwas. Ich glaube sogar, dass den Politikern sehr recht ist, dass wir in der Konsum- und Leistungsgesellschaft sind, weil wir sind besser manipulierbar. Wir denken ja nie noch. Wir denken nie noch, Wir rennen entweder im Job rennen den Dings nach oder im Konsum rennen wir den Dingen nach. Und ich glaube, wir haben das geschickt bekommen, damit wir umdenken. Und ich merke bei den Jungen umdenken, ich merke bei vielen Leuten, die Alten sind viel rigider als die Jungen teilweise, trauen sich nicht umzudenken. Und die Großsysteme sind vor allem sehr rigide. Und ich muss euch eines noch erzählen. Ich finde ja, dass das christliche Abendland nie christlich war, denkt an die Kreuzzüge und was da für Leute umgebracht wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr das von Franz von Assisi kennt, die Geschichte. Der Franz von Assisi hat ja immer die Armut gepredigt. Und ihr müsst euch vorstellen, der Papst hat dann gesagt, na, kommen Sie, wir haben eh eine Synode, kommen Sie. Und die Fetten, ihr müsst die Kardinäle sich vorstellen, fett in Samt und Seide und mit Goldkettern und wohnen in einem Palast und haben dort natürlich die Mätressen, die haben ja gelebt wie Fürsten. Die haben ja nicht gelebt wie gläubige Christen oder was. Und dann kommt, erstens einmal war er dreckig, also die hätte ich nicht gern gesehen. Dreckig, bloßfüßig, mit einem dreckigen Gewand. Und sagt, keine großen Dome, bitte keinen Dom über mein Grab, keine Bibliotheken, wir haben die Bibel, bis genügt, glaube ich nicht, aber man muss ja nicht so extrem sein. Der hat nicht einmal noch die Augen geschlossen gehabt. Haben Sie schon den Plan vom Dom gehabt, haben schon große Bibliotheken gehabt und haben schon Geld eingesammelt. Dann haben wir enorm viel Geld mit dem Franz von Assisi verdient. Und nach 120 Jahren sagen ein paar Mönche, die Brüder, sie haben sich Minderbrüder genannt, haben gesagt, so geht es nicht weiter. Wir wollen genauso leben wie der heilige Franz. Wir wollen am Abend nichts vorkochen für den nächsten Tag. Wir wollen betteln gehen, wir wollen beten den ganzen Tag, wir wollen keine Sandalen, wir gehen barfuß und so weiter. Wisst ihr, was die katholische Kirche gemacht hat? Alle 120 verbrannt am Scheiterhaufen. Ja. Das ist ein Männersystem, ein machtvolles Männersystem. Und ich muss euch eines sagen, der jetzige Papst killt dieses Männersystem. Ich finde es so herrlich. Ihr müsst euch vorstellen, bis jetzt hat die Macht, die 25 Kardinäle, die italienischen, haben die Macht gehabt. Die haben bestimmt ihr Papst jetzt. Und unser jetziger Papst ist Jesuit und die Jesuiten sind irrsinnig raffiniert, sehr gescheit. Er hat die halbe Lunge, er hat sich in seiner Heimat, wo er in einer Diktatur war, hat er sich durchgesetzt und hat für die Armen gearbeitet. Und er zieht nicht in den Palast und berührt die Menschen. Und ich habe jetzt einen herzigen 15, war ein kleiner Bub, der hat das Kaperl vom Papst zu gefallen. Hat er gesagt, na da hast du das Kaperl. Und hat ihm das Kaperl aufgesetzt. Also menschlich. Und der Papst ruft seine Buchhalterin an. Das hat er noch nie ein Papst gemacht. Und sagt, Frau Schmidt oder Frau Larissa oder wie es geheißen hat, hier ist der Papst. Sagt sie, ja, wissen Sie, hier ist Gott Vater. Sie können euch kommen. Es glaubt ja niemand. Es glaubt ja niemand, dass der Papst zu seinen eigenen Angestellten geht und mit denen redet. Dadurch kriegt er 10-mal so viel Informationen wie die anderen. Und er hat, also das gefällt mir am besten, er hat die Macht der italienischen Kardinäle gebrochen, indem er 125 Kardinäle von der ganzen Welt. Das hat so ein kleines bisschen, die können ruhig schreien und top. Also das Einzige, was er noch nicht geschafft hat, er hat die Bank noch nicht ausgehoben. Er weiß genau, dass die Mafia Gelder in der Bank hat, in der Vatican Bank, und dass die mit diesen Geldern arbeiten. Er weiß das ganz genau, aber er konnte es noch nicht. Er hat nur den Chef, hat er ausgewechselt, aber es wird auch noch kommen. Also jedenfalls, ich glaube, dass wir in ein völlig neues Zeitalter gehen. Ich glaube, dass wir werden lieben lernen, können wir nicht mehr. Können die Eltern nicht lieben, es können die Kinder nicht lieben. Die Jungen fangen langsam an. Es gibt Menschen und es gibt auch Eltern, die das können. Aber ganz wenige. Und wichtig ist, wenn man sich ins eigene Gesicht schaut, je älter man ist, desto mehr weiß man, was bist du schon. Das Ich schrumpft immer mehr zusammen und man merkt, also so großartig, wie in der Jugend glaubt hat, dass er wäre. Armselig sind wir. Und wenn wir die Demut haben, haben wir auch die Barmherzigkeit. Und wenn wir die Barmherzigkeit haben, haben wir auch die Liebe mit denen. Und ich muss eines sagen, die Caritas Socialis macht tolle Arbeit, wirklich tolle. Und sie ist auch nicht beliebt, weder bei den Politikern noch sonst wo. Aber ich habe den Eindruck, dass unser männliches System, auch die Börse und diese ganzen Systeme im Kippen sind. Wie lange es dauert wird, weiß ich nicht. Ich habe unlängst gesagt zu einer Kollegin, habe ich gesagt, du, ich glaube 5 Jahre, vielleicht dauert es eine Generation, das sind 30 Jahre. Aber es kippt. Glaubt, wir sind jetzt an einer Zeitenwende und wir können den Kindern, ich kann den Kindern nichts mehr erzählen, meine Frau schon so alt, Enkelkinder habe ich keine, also ich kann Bücher schreiben, das ist das Einzige, aber versuchen Sie wirklich, alle positiven Dinge zu fördern. Und zwar, wie ich es mache, meine Kollegin hat das professionell, machen Sie das in ihrer Gruppe oder so. Ich sage den Leuten, schauen Sie die Leute an auf der Straße, was die für Gesichter machen. Unlängst geht ein Mann bei mir vorbei in der Gymnasiumstraße. Er hat schon graue Haare, so ein Schlaffer, und ich schaue ihm ins Gesicht und denke mir, ein schönes Gesicht. Er war schon älter. Und ich sage zu ihm, Herrns, haben Sie ein schönes Gesicht. Der glaubt zuerst, ich tue ihm einen Witz machen, so, nein, ich mache das ernst. Sagt er, ich danke. Das habe ich noch nie gehört. Es gibt zu wenig, dann habe ich eine Ausländerin gesehen, die hat ein blaues Seidengewand angehabt. Dieses Blau, ich liebe Blau so sehr, wenn ich rot trage. Also ich liebe dieses grelle Blau, dieses untergottes Blau. Und ich gehe zu der und sage, Jesus, haben Sie ein schönes Gewand. Und die dreht sich sofort weg, sage ich, das Blau. Und die schaut mich an und strahlt plötzlich. Und unlängst gehe ich beim Afterwehringer Schloss und kommt mir eine Frau, ein älterer Freund entgegen, jünger als ich, und war irrsinnig krass angezogen mit einem tollen Schmuck. Und ich sage, fei, schauen Sie aber toll aus. Und sie wird strahlend in den Augen und sagt, Sie sind aber auch nicht schlecht. Es wird lustig, es wird schön, es wird verbreitet Heiterkeit, verbreitet, die Christen sollen lustig sein und nicht mit so einem Gesicht, wie man es in der Kirchensicht herumgehen. Wir sollen Freude, Lebenslust verbreiten.
Wir wollen das Zwischenmenschliche, man kann es im Geschäft auch machen, ich sage das oft zum Beispiel, letztens beim Mann, ein neuer Verkäufer, extrem langsam, entschuldigt sich bei mir ja. Ernst. Ich komme oft her, ich weiß, Sie sind neu. Dann schaut er mich so an, so nach dem Motto, die hat das regionalisiert. Und sie geht, lassen Sie nur Zeit. Erstens sind Sie verflucht, wie gesagt, und das gut Ding braucht Weile. Und ich hätte auch schon können von dem machen.
Ja. Das sind Sie auch nicht gewöhnt. Ja. Auch, wissen Sie, der Heilerberuf oder die Krankenpfleger sind so überfordert teilweise.
Ich habe diesen Beruf.
Dass sie nicht mehr können.
Ich weiß.
Und sie werden noch mehr gefordert und noch mehr und kriegen ein lächerliches Gehalt.
Ich arbeite 20 Jahre bei der Caritas Socialis in der Geriatrie. 20 Jahre auf der Geldstation. da erzählst du mir nichts Neues. Und das ist genau das, was du sagst, dieses Berühren der Menschen, wozu wir keine Zeit mehr haben. Und wir haben ja...
Ja, aber das ist der Wahnsinn, das muss umgestellt werden.
Ja, aber weißt du, wir kämpfen an allen Ecken und Enden und jetzt müssen wir kontrollieren, vielleicht ist der zweieinhalb
gib mir deine Telefonnummer, ich habe ein Buch von einer Ärztin, die sagt, wir haben den Körper und die Seele und den Geist auseinandergerissen. Das war früher eins. Und die Ärzte haben keine Ahnung mehr, wie sie die Leute emotional behandeln. Und die Psychotherapeuten haben keine Ahnung von den spirituellen Dingen. Und wenn wir das wieder zusammenbringen.
Wir brauchen das natürlich. Genau das sind die Kompetenzen, die
wir brauchen. Genau das brauchen wir.
Wir bringen das um mit dieser blöden Akademisierung.
Ja.
Du meinst, dass das Diplom nicht mehr als Lehrberuf machen, sondern du machst
es als wir lernen alles nur hier, aber wir lernen da nichts. Wir lernen da nichts. So, aber jetzt ist aus, Sie dürfen applaudieren. Aber fest!
Herzlichen Dank für den Vortrag.
Ich möchte wissen, wie es einer gefallen hat.
Wir leiten vielleicht über zu einem lockeren Fragen oder Gespräch.
Ja, wer etwas fragen will,
mir hat sehr gefallen diese Mischung, aber das wissen eh alle da, aus Professionalität und Menschlichkeit und Erfahrung natürlich, das macht dich einzigartig, deinen Vortrag. Eine Frage habe ich vielleicht.
Bitte.
Das sagt, es gibt nur 25 Therapiegruppen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber
das
sind meine
Richtungen. Ich weiß schon, Richtungen. Und nur drei haben die Spiritualität dabei.
125 Therapieformen gibt es in Österreich. Und drei von den 125 akzeptieren die Spiritualität. Drei, bitte. Und die anderen...
Gleichzeitig sagst du, dass das aber... eigentlich ohne gar nicht geht.
Es geht ja, nicht. Na, du siehst ja, die Leute sind das heißt, 10 Jahre bei einem Therapeuten und ich sage, was machst du bei einem Therapeuten? Ich sage, noch nette Gespräche, sage ich, es ist schon ums Geld.
Ja.
Und dann noch etwas. Zwei Dinge. Wenn der Therapeut teuer ist und er ist nicht wirklich gut, geht's. Und wenn der Therapeut nie lacht, dann geht's auch. Ohne eine Therapie, ohne Humor ist nichts. Weil du kannst den Menschen mit Humor das Ärgste ins Gesicht sagen. Du wartest in deinem Job. Also du kannst ihm das Ärgste ins Gesicht sagen.
Beruf bitte. Da wäre ich ganz kantig. Ich habe keinen Job. Ich besetze eine Stelle und keinen Job. Ich habe einmal jemandem gesagt, der Geschäftsführer, sagt, wissen Sie, Sie reden von Wertschätzung. Ich habe einen Beruf gelernt, 3 Jahre, den habe ich nicht in der Lotterie gewonnen, jobben und meine Kinder werden das, die studieren und sie haben es geändert. Stellengesuche steht jetzt. Bin ich ganz stolz auf mich. Nein, aber
das
ist eine Berufung.
Nur in dem Zusammenhang Spiritualität, bedingt das auch Gläubigkeit jetzt in deinem Sinn oder ist das ein bisschen
Abgehoben? Ich habe in meinem Symposium habe ich 3 Leute gehabt, unter anderem war da auch eine, du warst beim Symposium, es war auch eine dabei, die hat schon von Kindheit auf die Gabe gehabt, die Aura zu sehen und hat dadurch relativ rasch die Probleme der Leute durchschauen können. Und die wurde gefragt von der Ulla Konrad, glauben Sie an Gott? Sie hat so rumgedruckst. Ich finde, wir sind die einzige Religion, die eine Trinität hat und die einzige Religion, wo Christus uns vorlebt. Und zwar, was ich draufgekommen bin, Christus ist nicht der sanfte Liebe. Ich habe auch im Pyra, habe ich einmal gemacht, war die Bäuerinnen, die katholischen Bäuerinnen, Christus. So ist es nicht. Und da habe ich ihnen den Text gegeben, Vertreibung der Wechsel aus dem Tempel. Und ich war der Petrus. Ich bin gleich in der Säule gerannt und habe mir gedacht, der Wahnsinnige, was wird er jetzt wieder auf? Ich habe mich ja so geniert für Christus, was der aufgeführt hat. Er hat Extreme vereinen können. Und zwar auf der einen Seite hat er die ganz Schwachen, um die sich niemand mehr gekümmert hat, die Aussätzigen waren ja, sind ja weggesperrt worden. Zu denen ist er gekommen und auf der anderen Seite hat er die Hierarchie, die ihn umbringen kann, angegriffen. Also, wir müssen kritisch sein. Wir dürfen Dinge nicht durchgehen lassen. Als Christen müssen wir kritisch sein und den Mund aufmachen, wenn jemand zum Beispiel, es darf nicht sein, dass ein Politiker Geld unterschlägt. Da muss er sofort raus. Also wir müssen schauen, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen. Dass sie im Kleinen, in unserer Umgebung, in der kleinen Umgebung, in der Familie, in dem Freundeskreis, und wenn man das ausspricht, sagen die Leute, ja, stimmt, helfen wir mit. Also wir machen jetzt das Symposium, stellen wir auf breitere Beine und laden auch Firmen ein, die in diese Richtung gehen wollen. Und wir wollen wirklich breiter aufrütteln. Und es ist so, das habe ich dir, glaube ich, gesagt, wenn man 5% der Leute hat, man kriegt 25%, kippt das ganze System. Also wenn wir Öffentlichkeitsarbeit, gute Öffentlichkeitsarbeit machen und immer mehr Leute dazu kommen, dass Liebe besser ist als Hass oder Egoismus oder nur, wie heißt das, nur, wenn man alles frisst und sauft, Gasthaus hat einen netten Spruch. Er sagt, es gibt die drei schönsten Dinge der Welt. Essen und Trinken.
Das ist so leer. Mir gefällt sowas.
So, aus.
Ich möchte noch nachstochern, die Spiritualität. Wenn da Nichtgläubige zu dir kommen und du kommst damit, die wehren sich dann oder nicht?
Die kommen sehr rasch zum Glauben. Und zwar zum echten Glauben. Sie sagen, was in die Kirchen tritt ich nicht ein, aber es gibt zum Beispiel, ich habe die Leute nach 20 Jahren Führer, habe ich das dann aufgegeben und übergeben und habe die Leute gefragt, was habt ihr von den Meditationsgruppen gehabt? Und eine hat gesagt, ich wollte schon aus der Kirche austreten, aber ich habe so eine tiefe Beziehung zu den Heiligen und zu Gott bekommen, dass ich heute mehr in die Kirche gehe als früher. Also, es ist hier, die Kirche ist nicht das Wesentliche. Es ist das, was durchleuchtet, das Wesentliche. Dass sie die Kirchen noch gehalten haben, ist ein Beweis für den Heiligen Geist, bitte.
Ist klar, ja.
Ganz klar.
Herzlichen Dank im Namen aller Anwesenden.
Ich danke
dir. Ein kleines Dankeschön für dein Institut.
Ich danke dir herzlich. Danke. So, und jetzt können Sie fragen, was Sie am Herzen haben. Wie war denn das für dich, Christa? Hast du genug gehört?
Ja, das meiste.
Und was hast du dir raus? Was hat dich am meisten berührt?
Ich muss erst nachdenken.
Ja, denk nach.
Ich muss erst nachdenken.
Denk
nach. Dass man sich in den anderen hineindenken kann.
Ja, ja. Und zwar mehr, als man glaubt. Und zwar kann man das auch üben, in der Meditation kann man das auch üben. Und zum Beispiel, wenn ich innere Bilder mache, sage ich nach, horchen Sie mal, das ist aber nicht grün, das ist rot. Sagt er, wieso wissen Sie das? Weil ich sage, ich sehe das Bild vorher, bevor Sie es sehen. So kann man sich hineinversetzen in einen Menschen. Es geht aber langsam. Du musst eines wissen, du musst Schritt für Schritt gehen, Step by Step, ganz langsam. Und sei mit kleinen Schritten zufrieden. Tu da mal aus dem Kopf schauen, dass du heilig wirst. Das musst du aus dem Kopf schauen. Da habe ich einen schönen Witz. Da kommt eine Seele, eine Frau kommt in den Himmel und sagt, du Petrus, wo ist denn mein Mann? Sagt er, naja, komm, schau mal bei den Heiligen. Na, schauen Sie bei den Heiligen, machen es nicht da. Sagt er, naja, gut, gehen wir zu den Seligen. Du kennst das ja, gell? Gehen wir zu den Seligen. Die sind nicht da. Sagt er, sag mal, wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? Sagt sie, 50 Jahre. Sagt er, na, dann war sie gleich. Gehen wir zu den Märtyrern. Was hat sie am meisten berührt? Von dem. Oder wo ist so, Weil ich rede manchmal in ganz, ganz erzkatholischen Kreisen und da kriege ich schon mal Geschichte ab. Also, da muss ich schon gut argumentieren. Aber Sie merken es dann. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, dass Christus eigentlich Selbstmord begangen hat. Wenn er die Goschen hält, passiert ihm gar nichts bei der Frage. Nur, er macht den Willen des Vaters. Er hat nicht den Eigenwillen. Selbstmord ist nur, wenn man einen Eigenwillen hat. Und wichtig ist, auf dem Weg in der Spiritualität wird das Ich immer unwesentlicher. Wird immer kleiner. Und der Raum, wo diese Kräfte einströmen, wird immer größer. Und sie haben wirklich das Gefühl, sie kriegen Flügel. Also ich habe manchmal, ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Und Sie müssen sich eines vorstellen, ich habe studiert, ich habe Karriere gemacht, soweit ich es konnte. Ich war in der Reika, der Dings, du hast den gehört, wie der Dings hochgejubelt hat, der Konrad, der so ein bissiges Mannsbild ist, hat gesagt, die Anneliese hat 30 Jahre bei uns geschult und sie hat uns geschimpft, sonst hätten wir uns hier nicht geändert. Und sie ist diejenige, die die meisten Auszeichnungen hat. Nicht einmal ein Mann hat so viele Auszeichnungen und hat mir über den grünen Tee gehabt. Der war immer noch bissig wie Salzsäure. So wie heißt, das gibt's ja nicht, dass du einmal was Positives sagst. Ich habe schon so Angst gehabt, wenn du den Mund aufmachst. weil ich ihm immer die Wahrheit sage. Und er schätzt das auch.
Es wird aber geschätzt. Man hat zwar Auseinandersetzungen, ich weiß nicht selber, aber ich bin so die Teams, die kommen alle zu mir. Katharina dieses, Katharina jenes und jetzt gerade, oh, ja,
auch viele. Aber das ist schon schön, wenn du so ein Zentrum bist.
Jein, ich bin auch das Zentrum von unserer Familie und das wird ein bisschen viel jetzt, muss ich immer sagen, wieder häufiger.
Weil ich weiß, was du
Stunden
sagst.
Und jetzt bin ich, genau, jetzt ja. Arbeite ich teilweise 46 Stunden
aber
und 42 Stunden.
Wenn du nicht wirklich spirituell dich anfühlst, heißt das nicht aus.
Nein, dann
heißt das drunter gegangen. Heißt das nicht aus. Du unter einer halben Stunde pro Tag heißt das nicht aus. Du brauchst so viel Kraft und jeder zehrt von deiner Kraft.
Ja, ganz genau.
Wisst ihr was, jetzt hör mal auf, ihr könnt euch da hersetzen und mir was erzählen. Ja, Bücher, bitte Bücher. Es kommt Weihnachten, nehmt Bücher mit für eure Freunde. Ich tue alles signieren, was ihr wollt. Alles in einem, was ihr wollt. Die Freunde.